herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kreschonergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ja, wir wollen uns heute nochmal mit diesem Psalm beschäftigen, und wer den letzten Vers gehört hat, wird vielleicht nicht unbedingt gleich daran erinnert, dass das die Jahreslosung ist vom vergangenen Jahr. Die Jahreslosung, ihr kennt sie ja noch, Gott nahe zu sein ist mein Glück, oder eben wie der Chor eben gesungen hat, all mein Glück liegt darin, nahe bei dir zu sein. Und gerade was diesen letzten Vers angeht, da sind die Übersetzungen sehr unterschiedlich, aber inhaltlich trotzdem ganz ähnlich und gleich. Und eben am Ende des Jahres 2014, das muss man überlegen, am Ende dieses Jahres wollen wir uns nochmal eben daran erinnern, was ja wir im letzten Jahr für eine Losung hatten. Und eben dazu habe ich euch diesen Text einfach nochmal mitgebracht, damit ihr bei der Predigt dann einfach auch nochmal das ein oder andere nachschlagen könnt. Und ich bete mit uns. Jesus Christus, danke, dass wir hier zusammen sind, dass wir heute am letzten Tag dieses Jahres, am letzten Abend dieses Jahres nochmal zu dir kommen können, nochmal unser Augenmerk auf dich richten können und dir einfach Danke sagen für all das Gute, was du mit uns getan hast. Danke sagen für die Dinge, die vielleicht auch nicht immer so leicht sind, aber einfach auch Danke sagen, dass wir hier zusammen sind und Gemeinschaft haben. Und wir wollen dich jetzt bitten, dass du uns einfach begegnest durch dein Wort. Amen. Wie gesagt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und deswegen möchte ich zuerst einmal das Augenmerk auf das Glück legen. Glück ist doch das, was sich die Menschen gerade jetzt in dieser Zeit um uns herum oft wünschen und wonach sich die Menschen sehnen. Oft heißt es viel Glück bei den Prüfungen oder viel Glück im Leben, viel Glück bei der Geburt, viel Glück in der Ehe oder eben viel Glück im neuen Jahr. Und worin besteht das Glück bei den Menschen? Für die einen ist es der Ehepartner, für die anderen ist das Geld ganz wichtig. Andere haben Glück und Freude am Miteinander, aber Achtung voreinander. Andere bezeichnen Glück als Gesundheit als ihr größtes Glück und vieles mehr. Und dann habe ich überlegt, was soll denn angeblich Glück bringen? Zum Beispiel Schweine, heißt es ja oft. Du hast ja Schwein gehabt, also ein anderes Wort dafür, dass du eben Glück gehabt hast. Wenn man Schornsteinfeger angeblich begegnet oder an den Knöpfen irgendwie streichelt, das soll Glück bringen. Hufeisen, die man mit der Öffnung nach oben aufhängt, weil wenn andersrum fällt das Glück hinaus. Der Glückspfennig gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber ich habe noch nie Glückscent gehört. Ein Kleeblatt soll angeblich Glück bringen, wenn es vier Blätter hat, außer es steht in der Nähe eines Atomkraftwerkes, dann ist es vielleicht eher nicht so gut. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Dinge, die angeblich Glück bringen sollen. Und dann habe ich überlegt, wie erkennt man das Glück? Ein wichtiger Hinweis darauf natürlich sind die Horoskope. Verrückt, da hat man vor Jahrhunderten von Jahren den Sternen irgendwelche Eigenschaften zugesprochen. Und heute geht man hin, schaut sich die Sterne an und holt diese Eigenschaften wieder zurück. Also irgendwie, finde ich, kann das nicht funktionieren. Oder eben, wir denken an, was jetzt in der Silvesternacht häufig passiert, das Bleigießen oder Wachsgießen, woran man angeblich ebenfalls die Zukunft ablesen soll. Also wir merken, Glück ist ein sehr umfangreiches Thema. Und wir Deutschen sind scheinbar wirklich Profis darin, wenn wir das jetzt alles so hören. Aber sind wir deswegen glücklich? Es gibt tatsächlich von der UN ein Rating, die bemessen nach irgendwelchen Kriterien, welches denn die glücklichsten Länder auf der Welt sind. Was denkt ihr, wo, oder Europa vielleicht auch nur, aber wo stehen wir denn als Deutsche? Was würdet ihr mal tippen? ganz weit hinten. Also die haben 50 getestet oder bewertet. Also ganz weit hinten sind wir nicht. Und andere Tipps? Wie viel? 25, da sind wir schon ganz nah dran. Wir sind an Platz Nummer 26. Am glücklichsten sind die Menschen in Dänemark, gefolgt von Norwegen, dann der Schweiz, den Niederlanden und Schweden. Also die sind scheinbar sehr glücklich. Aber wenn wir so dieses ganze Getue und Oberflächliche hören vom Glück, da merken wir, wir kommen irgendwie nicht weiter. Und deshalb lohnt sich eben der Blick in die Bibel. Da wollen wir mal den Text heute ein bisschen unter die Lupe nehmen, aus vier verschiedenen Blickrichtungen. Ihr habt ja auf eurem Zettel die verschiedenen Blickrichtungen schon drauf. Der erste Blick, sind noch nicht genügend Zettel da, dann am besten vielleicht nochmal aufteilen, wer noch einen möchte, mal zu zweit zu gucken. Jawohl. Gut. Der erste Blick ist eben der Blick auf die Gegenwart. Der Schreiber unseres Psalms hier von heute ist diesmal nicht David. Der hat viele Psalmen geschrieben, diesen nicht. Das ist ein sogenannter Asaph-Psalm. Und er berichtet ganz ehrlich davon, dass er fast zu Fall gekommen wäre. Dass er ganz unten war, dass er sein Vertrauen zu Gott fast aufgekündigt hat. Plötzlich war er dem Unglauben näher wie dem Glauben. Aber gleichzeitig berichtet uns dieser Text auch davon, dass Gott gut zu Israel ist. Und die Art, wie er das formuliert, zeigt, dass ihm seine Zweifel genommen wurden im Laufe dieses Psalms, beziehungsweise in diesem Prozess. Und dieser Weg, eben ein Prozess, der hat vielleicht auch tatsächlich einige Zeit in Anspruch genommen. Begonnen hat dieser Prozess eben mit dem Unglauben oder fast dem Unglauben. Und ich habe überlegt, wo stehen wir denn momentan? Bist du eben auch Gott ganz nahe und erlebst diese Situation als glücklich, von dem der Jahresvers spricht? Oder bist du an dem Punkt wie Asaph, wo du eben vielleicht gerade drohst zu fallen, zum Unglauben zu fallen? Oder bist du auf dem Weg zum einen oder auf dem Weg zum anderen? Oder bist du ein Mensch, der im Laufe eines Lebens alles immer wieder erlebt? Das gibt es sicher auch. Mal ganz nah, mal ganz weit weg. Dann darf heute die Andacht dir zeigen, wie es Asaph geschafft hat, sich wieder auf Gott einzulassen, wieder den Blick auf Gott hinzurichten. Aber da wären wir ja schon am Ende von unserer Andacht. So weit sind wir noch nicht. Asaph, der beschreibt in seinem Psalm einen schweren Weg. Asaph ist hier so total ehrlich und wir können dadurch erleben, wie Gott ihm eine Hilfe wurde. Und wir haben einen Blick auf die Gegenwart gehabt, da wo es Asaph noch gut ging. Und dann folgt der Blick in die Vergangenheit. Und dieser Blick, der beschreibt einen Fehler, den auch wir immer wieder erleben können. Asaph, er schaut auf die anderen. Dazu ein Zitat von Sören Kierkegaard. Er lebte übrigens in dem Land, wo heute die glücklichsten Menschen leben. Und er schrieb, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Asaph, er hat das Ende des Glücks erlebt. Er schaute auf die Gottlosen und hat gedacht, dass es ihnen in allen Belangen des Lebens besser zu gehen scheint. Und er prüft sie nach äußeren Kennzeichen, unter verschiedenen Lebensumständen, können wir nachlesen, Vers 4 bis 7. Da schaut er darauf, dass die Gottlosen scheinbar weniger krank sind, sie sind wohl genährt, gesund. Sie leben in den Tag hinein, haben keine Sorgen und quälen sich nicht so wie die Menschen, die mit Gott leben. Sie sind hochmütig, weil sie ihren Reichtum zur Schau tragen, gleichzeitig skrupellos gegenüber den Mitmenschen. Ihr Leben, ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde und ihr Herz quillt über vor bösen Plänen und sie sind leer und traurig. Ja, ihr ganzes Trachten ist auf Prestigegewinn hin ausgelegt und sie gehen im Alltag oft über Leichen. Und das hat alles zur Folge, dass es dem reichen Gottlosen wirklich gut geht, scheinbar. Sie brauchen sich nicht zu sorgen, sie leben glücklich. Das waren so die äußeren Kennzeichen, auf die Asaph geschaut hat. Und dann folgen die inneren Kennzeichen, die inneren Beweggründe. Nicht nur, dass sie so leben, dass ihr Leben so, wie sie leben, nicht gut ist, sondern ihre Reden sind voll Spott, Hohn und voller Lügen. Sie nehmen es mit der Wahrheit scheinbar nicht ganz so genau. Mit großen Worten schüchtern sie die Menschen ein und schaffen es, dass die Menschen ihnen auch noch nachlaufen. Und zu guter Letzt führen sie auch noch alles auf ihre Fähigkeiten zurück. Ich bin toll, Gott, den braucht man nicht. Sie reißen das Maul auf, lästern den Himmel, ihre böse Zunge verschont nichts auf der Welt. Und Gott, sagen sie, merkt ja doch nichts. Was weiß der da oben von dem, was hier vor sich geht? Und Asaf kommt zum Schluss, die haben Glück. Und er macht den Fehler, eben den Sören Kierkegaard deutlich beschreibt. Asaf, er vergleicht sich. Und das kennen wir vielleicht auch. Vielleicht werden uns die Gottlosen, wie sie hier beschrieben werden, viel zu gottlos, viel zu schlimm, was die alles so machen. Aber das Thema Vergleichen, das kennen wir doch. Ja, meine Geschwister, die haben es geschafft, die sind einfach besser. Meine Arbeitskollegen werden immer bevorzugt. Wenn es ums Befördern geht, sind die immer als erstes dran. Oder in der Gemeinde kommen immer nur die gleichen zu Wort, ich nicht. Oder die anderen verdienen besser wie ich. Und ich mache doch eigentlich viel, viel mehr und so weiter. Vergleichen, eine schlechte Angewohnheit. Und Asaf hat sich eben verglichen. Und mit den Gottlosen, mit denen, die scheinbar immer besser dran sind. Und das führte dazu, dass er unzufrieden wurde. Das erinnert mich an einen Film, eine Sendung, die ich gerade so eingefallen ist. Eine Sendung, wo die Gehälter offengelegt wurden. Irgendwo mal auf einem der Sender. Und da war das so, dass dann klar wurde, Person X und Y verdient sowieso so und so viel und die andere Person so und so viel. Und plötzlich merkt man, dass Leute, die eigentlich bisher immer zufrieden waren und plötzlich wissen, was der andere verdient, angefangen haben zu meckern und zu stänkern und haben eigentlich gemerkt, da stimmt was nicht und sie wurden unzufrieden. Sie haben sich mit denen verglichen, die besser dran standen. Es gab auch noch ein paar, die waren schlechter, aber mit denen haben sich verbündet. Also ein Blick auf die anderen kann ganz schnell auch in die falsche Richtung gehen. Und vor allem dann, wenn er auf sein Ich schaut. Der Blick auf sich selber, der dritte Gedanke. Asaf macht den Fehler, nachdem er auf die anderen geschaut hat. Der schaut er auf sich und ja, was sieht er? Er sieht nicht wirklich viel. Dietrich Bonhoeffer hat zu dem Thema gesagt, zum Thema Glück, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und Asaf, er erkennt das gerade nicht. Er sagt, für was habe ich mich so im Glauben angestrengt? Bringt doch nichts. Ich habe auf mein Gewissen geachtet. Ich habe versucht, nicht zu sündigen. Ich wollte ein gottgefälliges Leben führen. Ich wollte mich reinhalten. Ich hielt mich an den Rahmen des Gesetzes. Und was bringt das alles? Ich habe kein Glück, ich bin Außenseiter. Alle sind gegen mich, ich bin allein. Ich fühle mich nicht getragen. Und mit meinen Gedanken bin ich weit weg von dir. Und andere würden mir folgen, wenn ich das aussprechen würde. Solche Gedanken sind uns vielleicht auch nicht immer fremd. Das sind Gedanken, die würde man unter Umständen nicht wirklich öffentlich sagen. Zweifel, Gedanken des Trauerns, die Unzufriedenheit, Neid, Eifersucht, Alleinsein. Kurz gesagt sind das oft Gedanken des Selbstmitleides. Ich armer. Und ich mache hier niemanden einen Vorwurf, denn auch solche Gedanken kenne ich genauso. Sie sind auch mir nicht fremd. Aber wir merken, wenn wir das hören, dass der Blick auf die anderen, der Blick auch auf uns selber, uns oft nicht wirklich weiterbringt. Im Gegenteil, wenn wir nur noch den Fokus auf uns richten, dann haben wir eben keinen Blick mehr für die anderen oder für Gott. Wir igeln uns ein, wir ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück, schmoren im eigenen Saft. Aber das ist eben der falsche Weg zum Glück und bringt uns nicht zu Gott. Und Asaf hat genau das erkannt und begibt sich ganz bewusst in die Gegenwart Gottes und sucht die Antworten bei ihm und findet sie. Können wir in Vers 17 nachlesen. Und dann folgt eben der Blick auf Gott hin. Bei seinem Blick auf Gott erkennt er zuallererst einmal, dass Gott größer ist als das eigene Ich. Er erkennt auch, dass Gott viel, viel größer ist als alle anderen. Und selbst wenn es hier ihnen auf der Erde besser zu gehen scheint, so haben sie doch keine Zukunftsaussicht, die über den Tod hinausgeht, die über das Leben hinausgeht. Sie müssen so handeln, weil sie in ihrem Leben alles auskosten müssen. Sie müssen alles, was geht, irgendwie haben, sie müssen alles, was geht, irgendwie erlebt haben. Und das ist das, was Asaf dann plötzlich doch nicht möchte. Er möchte mit seinem Leben Gott ehren. Er möchte mit seinem Leben Gott dienen und nicht kurzfristig denken, nämlich nur bis zum Tod. Und er beschreibt das in den Versen 21 und 22. Noch einmal beschreibt er dort, wie er sich gefühlt hat. Und Asaf ist sich seiner Niedrigkeit bewusst gegenüber Gott, unserem Herrn, gegen unserem Herrscher, gegenüber dem Richter. Und er darf doch erleben und dennoch erleben, dass Gott ihn annimmt. Gott, er ist es, der auf unsere Nähe zu ihm reagiert. Er lässt uns dann nicht im Regen stehen. Er zieht uns wieder zu sich hin. Er ist der, der auf uns wartet, wenn wir uns von ihm entfernen. Er ist der Vater, der wartet, dass sein Kind endlich wieder den Weg nach Hause findet. Und unsere Aufgabe ist eben der Blickwechsel. Und dann wird eben aus dem Blick auf sich selber, auf dem Blick auf die anderen, wird aus dem Ich plötzlich ein Du. Und eingeleitet wird dieses ganze Wechseln mit dem trotzigen Dennoch. Dennoch, das ist so ein Wort, das erleben wir immer wieder in dem Psalm. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ja, aber, das ist so ein trotziges. Und ich finde das toll, weil man dann merkt, wie oft eben da ein Wechsel geschieht. Und ein anderer Mensch, der einen schlauen Satz gesagt hat, Dag Hammarskjöld, der war mal UN-Generalsekretär, klingt ja auch so skandinavisch, also auch ein glücklicher Mensch scheinbar, der hat mal gesagt, Glauben heißt, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu erfahren. Glauben heißt, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu erfahren. Und das ist das, was Asaf letztlich erlebt. Das ist das, wo er eben schafft, den Blick wieder auf Gott auszurichten. Denn er sagt ja, beinahe wäre ich irre geworden. Ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Er erlebte, dass Gott ihn annimmt. In all seinen Schwierigkeiten, in all seinen Problemen nahm Gott ihn ernst. Und er vor allem dann, als er die Nähe zu ihm suchte. Und er erkannte letztlich, dass der Blick auf Gott das einzig Wahre ist, was eben Glück schenken kann. Das einzig wahre Glück, so wie es auch eben gesungen wurde, wie es da heißt, muss ich nochmal gucken, all mein Glück liegt darin, nah bei dir zu sein. Oder eben mit dem Jahresvers vom vergangenen Jahr, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und aus der guten Nachricht heißt es, ich aber setze mein Vertrauen auf dich, mein Herr, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Ja, Asaf hat diesen Prozess erlebt. Asaf hat diesen Prozess durchlebt. Und er ist wirklich dahin gekommen, dass er gemerkt hat, dass wirklich Gott dieses Glück geben kann. Dieses Glück, wonach sich die Menschen so sehr sehnen und doch nicht finden. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Amen.